Ja, liebe Geschwister, liebe Freunde, ich danke für eure Einladung. Bin immer gerne bei euch. Ganz kurz zur Vorrede. Ja, wir haben jetzt ein Lied gesungen. Ich habe übrigens an das gleiche Lied gedacht. Ich wusste nur nicht, dass es in euren Büchern steht. Wir haben das Lied auch. Wir haben jetzt achtmal gesungen. Lehre mich flehen. Lehre mich glauben, Herr. Lehre mich flehen. Also das Flehen, das Beten scheint wohl auch eine Sache zu sein, mindestens bringt das der Lieddichter zum Ausdruck, die irgendwo gelernt werden muss, was irgendwo verstanden werden muss. Und das Beten, das Flehen, ich denke, da stimmt ihr mit mir überein, hoffentlich 100% nach dem Vortrag, das Beten, das Flehen ist eine wesentliche Größe in unserem Leben als Gotteskinder. Und ohne Beten und Flehen, ich stelle eine Behauptung auf, da läuft in unserem Leben überhaupt gar nichts. Ich möchte zu Anfang ein Zitat lesen. Ich habe in etlichen Lexikas nachgeguckt. Im Säkularen habe ich nichts gefunden über das Beten. Ich musste also ein christliches Lexikon bemühen. Über unseren Verlag Dillenburg, also ich komme ja aus der Freien Brüdergruppe, gab es vor Jahren ein Kinder- und Jugendlexikon, das ich schon als gut empfinde. Und da heißt es ganz kurz zum Thema Beten, das heißt, es ist ein Reden mit Gott, ein Reden mit dem Herrn Jesus. Eine weitere Aussage, die dort zu lesen war, zum echten Kontakt braucht es Bekehrung. Ich habe mir hier einen Bindestrich gemacht für mich. Zum echten Kontakt zu einem lebendigen Gott braucht es Bekehrung, da braucht es eine Kontaktperson. Und diese Kontaktperson ist unser Herr Jesus Christus. Und ich hoffe sehr, dass jeder von uns den Herrn Jesus, den Sohn Gottes, kennt als seinen persönlichen Herrn und Heiland. Dass du eine Beziehung hast zum Herrn Jesus. Er wird uns in Gottes Wort auch vorgestellt. In 1. Timotheus 2 lesen wir davon, als der Mittler zwischen Gott und Menschen, Jesus Christus, unser Herr. Ja, Möglichkeiten, Chancen des Gebets, was steckt da drin? Einmal der Aspekt, Gott zu danken für das, was er ist, Bindestrich Anbetung, eine feste Größe in Gottes Wort. Zweitens, ihm Schuld zu bekennen, sprich Bekenntnis, Buße. Das tun wir oder haben wir getan. Oder du tust es hoffentlich noch. In dem Augenblick, wo uns der Heilige Geist einfach auch ein Stück Sündenerkenntnis schenkt, Erkenntnis unserer eigenen Schuld, Erkenntnis dessen, was uns trennt von einem heiligen und gerechten Gott, das meint Bekenntnis und Buße. Im Beten steckt ein weiterer Gedanke, ihn für andere zu bitten, Bindestrich für Bitte. Wir werden das im Einzelnen noch anschauen. Ein nächster Aspekt heißt, ihm danken. Danken für all die Dinge, ja, vielleicht auch für all die Dinge, die wir für scheinbar selbstverständlich halten. Es ist nicht selbstverständlich, dass du heute Morgen deine Knochen aus dem Bett heben konntest und jetzt hier sein kannst. Das checkst du erst so richtig, wenn du mal in eine Situation kommst, wo das nicht funktioniert. Ich war schon an so einem Punkt, wo nichts mehr ging. Und dann lernt man auch Dank zu sagen dafür, dass man aufstehen kann, seinen Tag beginnen kann mit dem Herrn Jesus. Ein weiterer Aspekt, ja, mit ihm über die Dinge des eigenen Lebens zu reden. Ja, es meint also einen durchaus vertrauten Umgang mit unserem Gott und Vater, mit unserem Herrn Jesus Christus. Ich möchte euch zwei Erlebnisse ganz kurz erzählen, die mich schon schwer ins Nachdenken gebracht haben. Ich habe ja bis vor anderthalb Jahren noch in einer Firma gearbeitet, war die letzten 20 Jahre auf Montage, also ständig unterwegs, in Deutschland weit. Ich mich an eine Situation erinnern, wir hatten in München ein Riesenobjekt, Bürokomplex, eine Etage war noch nicht eingeräumt, und wir mussten dort arbeiten und kurz vor 12, mittags um 12, steht da neben mir so ein Schwarzhaariger mit seinem Gebetsteppich unterm Arm und fragte mich sehr provokativ, wann wir denn hier fertig wären. Er möchte jetzt beten. Nun, ich kann euch nicht alle Empfindungen schildern, die ich da hatte. Ich möchte es auch nicht. Manche waren nicht so gut. Im Nachhinein habe ich mich über diese negativen Empfindungen gebeugt, weil, sag euch warum. Sicherlich habe ich meine eigenen Ansichten und du sicherlich auch zu dem Beten dieses Moslems und zu dem, wozu er betet. Ja? Übrigens, ich mache hier eine kurze Fußnote. Ich war schon in einer Gemeinde, wo mir anschließend gesagt wurde von einem der maßgebenden Brüder, sie hatten einige Immigranten in der Gemeinde sonntäglich und er sagte mir, desto mehr ich den Glauben dieser Leute erlebe, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass Allah der gleiche Gott ist wie unser Gott ist. Ich muss euch sagen, da komme ich an einen Punkt, da werde ich sehr energisch. Und ich sagte ihm, wenn sich der Gedanke hier festfrisst bei euch, dann war ich das letzte Mal da. Allah hat mit unserem Gott, dem lebendigen Gott, Yahweh, nichts zu tun. Ich sagte dem lieben Bruder, lies doch bitte mal den Koran nur mit einer Brille in zwei Punkten, nämlich in Bezug auf Andersgläubige und in Bezug auf die Frau. Vielleicht wirst du dann wach. War nur eine kurze Fußnote. Was mich zum Nachdenken gebracht hat bei diesem Erleben dieses doch leicht provokativen Kameraden, das war einmal sein Mut. Ich weiß nicht, ob ich den Mut hätte, ja, in so einer Situation so eine Frage zu stellen und den Mut hätte, mich da irgendwo in so einer Weise zu outen in Bezug auf meinen Glauben und meine Mittagspause zum Gebet zu nutzen. Das hat mich im Nachhinein schon ein Stück betroffen gemacht. Zweites Erleben, ich war in Köln, stand kurz vor 7 früh an der Ampel und guck so zur Seite. Da sitzt eine Dame im mittleren Alter im Auto und, na, ich sag mal salopp, zieht ihren Rosenkranz durch, ja, und betet. Nun, ich bin in einer traditionellen Tradition im positiven Sinne Brüdergemeinde groß geworden, ja, da kam natürlich was bei mir hoch, ja. Und ich habe mich innerlich erhoben über diese Frau. Aber im Nachhinein habe ich Buße getan, weil sicherlich hat die Frau nach ihrem Verständnis gebetet. Darüber diskutieren wir jetzt nicht, ja. Aber sie hat gebetet. Und sie hat die Zeit der Rotphase an der Ampel genutzt, um zu beten. Und das hat mir schon zu denken gegeben. Nur diese zwei Erlebnisse in Bezug aufs Beten. Ich werde heute, vielleicht bist du enttäuscht, ich werde nichts sagen über das Vaterunser. Ich sage dir auch warum. Nach meiner persönlichen Überzeugung ist das Vaterunser sicherlich, mindestens im Grundgerüst, eine gute Sache, um Verständnis zu bekommen, wie beten, was beten, zu wem beten. Ja, aber grundsätzlich ist dieses Gebet nach meiner Überzeugung das Gebet Israels in der großen Drangsalzeit, unmittelbar vor der Errichtung des tausendjährigen Friedensreiches. Dann wird dieses Volk dieses Gebet beten, dein Reich komme. Wir müssen ja immer in Bezug auf Gottes Wort überlegen, was sagt wer zu wem wozu. Ja? Der Herr Jesus spricht zu Israeliten, er spricht zu den Juden. Für sie war das ein Muster des Betens, das leider in der Geschichte der Kirche ja, bei den allermeisten verkommen ist zu einem leeren Plappern. Ich möchte dazu heute nichts sagen. Ich persönlich verstehe Beten ja, als eine Sache, die im freien Willen geschieht. Da braucht es keine auswendig gelernten Formeln. Wir können mit unserem Gott, mit unserem Herrn sicherlich im Bewusstsein dessen, mit wem wir zu tun haben, beten, reden, ihm die Dinge anvertrauen, die uns bewegen. Beten ist unabhängig von Zeit und Raum. Das heißt ganz praktisch, unser Gott, unser Herr sind 24 Stunden zu sprechen. Von Montag 0 Uhr bis Sonntag 24 Uhr. Da gibt's keine Sprechzeiten. Und du musst auch an keinem besonderen Ort erscheinen. Unser Gott, unser Herr ist überall erreichbar. Und das ist einfach das Wunderbare Man kann beten am Arbeitsplatz, man kann beten während des Autofahrens, man kann beten auf dem Krankenlager. Jederzeit können wir die Zeit nutzen. Übrigens schlaflose Nächte. Das Beste, was du tun kannst, ist beten. Und das ist keine Schande. Du musst dich dessen nicht schämen, wenn du über dem Beten wieder einschläfst. Das ist gut. Das ist gut genutzte Zeit. Ein paar kurze Sätze, ja, vielleicht ein paar Kernsätze. Gebet ist das Atmen der Seele. Oder das Gebet ist eine Messlatte unseres geistlichen Grundwasserspiegels. Ja, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Beter, echte Beter, erkennbar sind. Mir muss niemand erzählen, dass er viel betet. Da spürt man jemanden ab, ob jemand beständig vor das Angesicht Gottes tritt. Da gibt es ja einfache Sprichwörter, ja? Der Umgang prägt den Menschen. Und ich glaube auch, der Umgang mit Gott, unserem Vater, und der Umgang mit unserem Herrn Jesus Christus prägt uns, drückt uns einen Stempel auf. Eine weitere Behauptung: ohne Gebet, persönlich oder gemeinschaftlich, läuft gar nichts in unserem Leben. Das ist ganz einfach nachvollziehbar. Wenn in einer menschlichen Beziehung, wenn Eheleute nicht mehr miteinander reden, ja, und ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, als Mann, als Ehemann, ich fühle mich schon angesprochen, der Apostel Paulus tut das zweimal, an zwei Stellen, fordert er uns auf, ihr Männer liebt eure Frauen, wir sind als Männer nicht so, ja, wie soll ich sagen, so kommunikativ, ja. Das liegt uns nicht unbedingt, so viel zu reden. Ja, und ich weiß das noch wie heute, wenn ich von der Baustelle kam und meine Frau mich dann fröhlich fragte, na, wie war denn dein Tag? Da war ich eigentlich schon dicht, weil ich nämlich dran war, einen Haken zu setzen, ja, irgendwo einen Schalter rumzudrehen und meinen Tag zu vergessen. Jetzt sollte ich das alles wieder aufkochen. Wir Männer sind oftmals Stoffel. Wenn in einer Ehe nicht mehr miteinander geredet wird, dann ist eigentlich schon der Tod im Vollzug, ja. Und wenn in einer Bruderschaft, wenn unter Geschwistern nicht mehr geredet wird, dann wird es einfach schwierig. Und wenn wir meinen, wir könnten ohne Gebet auskommen, dann wird es auch in unserem Glaubensleben schwierig werden. Denn Gebet ist auch Ausdruck der totalen Abhängigkeit von Gott. Ausdruck der totalen Abhängigkeit von Gott. Ausdruck des völligen, bedingungslosen Vertrauens zu Gott. Und liebe Geschwister, wir haben 8-mal gesungen, lehre mich flehen. Das scheint wirklich eine Sache zu sein, die müssen wir lernen. Das müssen wir üben. Damit müssen wir mehr und mehr vertraut werden. Ich bin in einem gläubigen Elternhaus groß geworden. Unsere Mutter hat am kleinen Kinderbett mit uns gebetet. Das war gut. Ich denke immer an die Aussagen, die über den jungen Timotheus gemacht werden, ja, wo Paulus sich erinnert an den Glauben, der in seiner Großmutter und in seiner Mutter wohnte. Und ich bin überzeugt, auch in dir. Aber beten, da kann man nicht nur hineinwachsen, das kann man nicht nur von Kindesbeinen auf geübt und gelernt haben. Das muss eine ganz persönliche Größe werden in unserem Glaubensleben. Wie beten persönlich? Ich habe jetzt versucht, das irgendwo zu ordnen. Ich hoffe, ihr habt alle eure Bibel dabei. Ich gehe davon aus, wenn man Gottes Wort hört, sollte man immer seine Bibel dabei haben. Allein schon darum, weil wir aufgefordert werden, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Es kann ja nicht sein, dass ihr euch von mir hier irgendwas vormachen lasst. Ihr müsst das in eurer Bibel prüfen. Deshalb lege ich großen Wert darauf, dass wir prüfen. Ich habe das unterteilt, beten wie in zwei Richtungen. Einmal beten in der äußeren Haltung, in der inneren Haltung. Ich persönlich halte es nicht für ungefähr, dass wir in Gottes Wort doch auch Gebetshaltungen vorgestellt bekommen, in äußerer Form. Das scheint nicht unwichtig zu sein, wie wir auch in der äußeren Form unserem Gott, unserem Herrn begegnen. Obwohl, selbstverständlich, können wir immer an jedem Ort, in jeder Lage beten. Und der Schwerkranke, der ist nicht gerufen, sich hier irgendwo schmerzvoll auf die Knie zu bewegen. Ja? Aber es gibt so ein paar Grundrichtungen, die scheinen mir doch wichtig. Ich möchte sie erst lesen und ihr lest bitte mit im Lukas-Evangelium Kapitel 22. Das Lukas-Evangelium spricht übrigens sehr oft von der Tatsache, dass der Herr Jesus und wie der Herr Jesus gebetet hat. In Lukas-Evangelium Kapitel 22, dort haben wir die Einsetzung des Herrenmahls oder Abendmahls, das ist mehr so die Bezeichnung, aus der er hier kommt. Und der Herr Jesus, der geht danach in den Garten, um zu beten. Und ich möchte gerne lesen, Lukas 22, Vers 41. Und er, der Herr Jesus, zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück und kniete nieder, betete und sprach: Vater, wenn du willst, so nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Hier heißt es wörtlich, er kniete nieder, betete und sprach. Und ich möchte bewusst betonen, hier kniet der Herr Jesus, Gottes Sohn, er, der Gott gleich war, ganz Gott und ganz Mensch, er kniet vor Gott Vater. Mir scheint das schon sehr bemerkenswert, dass der Sohn Gottes, ja, wir lesen in Philipper 2, der es nicht für einen Raub hielt, für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, dieser Sohn Gottes kniet vor dem Vater. Im Orient gab es verschiedene Formen der Demutshaltung. Das Extremste war eigentlich, dass man sich niederwarf mit dem Angesicht zur Erde. Man lag förmlich auf dem Bauch vor den Herrschenden und machte damit seine eigene Ohnmacht und Niedrigkeit deutlich und brachte dem Herrschenden gegenüber einfach Ehrerbietung und Respekt und Unterwürfigkeit zum Ausdruck. Der Herr Jesus kniet vor dem Vater. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass das auch für uns eine angemessene Gebetshaltung ist. Gerade auch in unserem persönlichen Beten, wobei wir in unseren klassischen Gebetsstunden auch kniend beten. Und liebe Geschwister, liebe Freunde, das hat nichts zu tun mit irgendeiner äußeren Form, Bindestrich, Gesetzlichkeit. Das ist einfach eine Sache, mit der wir unsere Ehrerbietung, unsere Ehrfurcht vor unserem Herrn und vor unserem Gott zum Ausdruck bringen können. Es spricht von der Demut des Beters. In diesem Zusammenhang eine weitere Stelle aus dem Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 14. Dort schreibt Paulus: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jede Familie in den Himmeln und auf der Erde benannt wird, damit er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Paulus schreibt wörtlich: Deshalb beuge ich meine Knie. Der große Heidenapostel Paulus kniet vor seinem Gott. Eine weitere Stelle, die in dieser Weise Gewaltiges zum Ausdruck bringt: Im Philipperbrief im Kapitel 2 haben wir den sogenannten Christus-Hymnus, so wird er genannt. Wir lesen ab Vers 4 in der Mitte. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Hier haben wir die 7 Stufen der Erniedrigung. Der Herr Jesus gab seine Göttlichkeit, seine Herrlichkeit, seine Majestät und Pracht auf, die er beim Vater hatte, um Mensch zu werden. Er hat das nicht festgehalten wie eine Beute. Ja? Er wurde Mensch, er wurde Knecht, er wurde Sklave. Wozu? Indem er sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam ward bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Das tat der Herr Jesus für dich und für mich. Das tat er, weil wir keine Chance, keine Möglichkeit hatten, dem heiligen und gerechten Gott zu nahen. Weil unsere Schuld und Sünde dazwischen stand. Er ist deinen und meinen Tod gestorben am Kreuz. Ab Vers 9 lesen wir von den 9 Stufen der Erhöhung. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm einen Namen gegeben, der über jedem Namen ist, auf dass in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Hier lesen wir wieder davon, dass sich Knie beugen, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge. Und hier werden alle Machtbereiche aufgezeigt, der himmlischen, irdischen und unterirdischen. Und lieber Zuhörer, ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du schon zu deinen Lebzeiten, schon heute hier auf dieser Erde, in Freiwilligkeit deine Knie beugst vor dem Mann von Golgatha. Denn einmal werden sie gebeugt werden, ob du das willst oder nicht. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du deine Schuld und Sünde erkennst, deine Ohnmacht, deine Sündhaftigkeit und Unzulänglichkeit. Und dass du das Werk des Herrn Jesus Christus für dich in Anspruch nimmst. Einmal werden alle Knie gebeugt werden und werden damit zum Ausdruck bringen, hier heißt es, und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Übrigens ist hier in diesem Text überhaupt nicht die Rede von uns, habt ihr das schon mal gemerkt? Hier steht am Ende, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Das war oberste Priorität im Leben unseres Herrn. Die Verherrlichung Gottes des Vaters. Ihn groß zu machen, ihn zu verherrlichen. Eine weitere Gebetsform, die wir in Gottes Wort finden, ist das stehende Gebet im Markus-Evangelium im Kapitel 11. Im Vers 25, da sagt der Herr Jesus, und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch vergebe. Das stehende Gebet. Ja, auch das bringt ein Stück weit Respekt zum Ausdruck. Ja, wir stehen vor dem, mit dem wir reden. Ich habe eine sehr interessante Entdeckung gemacht, die auch mir neu war. Warum falten wir unsere Hände? Das finden wir nicht in Gottes Wort. Ich habe das versucht nachzuvollziehen. Ja? Und das hat wieder mit unserer Herkunft zu tun. Die Hände wurden gefaltet bei den Germanen. Das hat also Hintergrund in unserer Herkunft. Und bei den Germanen wurden die Hände gefaltet und das war zu germanischer Zeit ein Ausdruck des Gelöbnisses von Treue und Gehorsam. Ein Ausdruck des Gelöbnisses von Treue und Gehorsam. In Gottes Wort finden wir andere Aussagen. Ich möchte die fairerweise auch lesen und die Bibelleser, die wissen sowieso, worum es geht. Im 1. Timotheusbrief im Kapitel 2, dort finden wir im Vers 8 eine Aussage über das Beten in den Zusammenkünften. Dort heißt es, ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Hier heißt es, heilige Hände aufheben. Auch das war eine Gebetsform, Gerade im Alten Testament lesen wir das oft. Wir tun das nicht. Vielleicht hat es auch einen gewissen Hintergrund. In gewissen Kreisen in der charismatischen Bewegung, da werden die Hände hochgerissen und gerudert und emotional geht da richtig die Post ab. Ja? Und vielleicht ist es gut. Vielleicht ist es wirklich eine gute Tradition, wenn wir auch bei dem Falten unserer Hände bleiben und damit auch ein Stück bekunden zu dem wir reden. Ihm gegenüber wollen wir treu sein und wollen wir gehorsam sein. Es ist auch ein Ausdruck der eigenen Gebundenheit. Wer die Hände faltet, der kann nichts anderes tun, ja? Der kann sich auch nicht irgendwo wehren, der kann nicht arbeiten, der kann nicht kämpfen, ja? Es ist eine Form der Gebundenheit, die zum Ausdruck kommt. So viel zum äußeren Beten. Ich möchte es nur erwähnt haben in 1. Korinther 11. Ihr dürft das gerne zu Hause lesen. 1. Korinther 11, Vers 1 bis 16. Nimmt der Apostel Paulus Bezug auf Beten und auf äußere Form. Er spricht dort von dem unbedeckten Beten der Männer. Wenn also die Männer ihre Hüte ab, heute tragen die Männer keine Hüte mehr, ja, aber wenn die Männer ihre Hüte abgenommen haben zum Gebet oder ja, wo auch noch Armeen unter einem frommen Anstrich unterwegs waren, der Stahlhelm abgenommen wurde, dann hatte das einfach mit Gottes Wort zu tun. 1. Korinther 11, der Mann sollte beten mit unbedecktem Haupt. Übrigens steht da auch, dass die Schwester beten soll mit bedecktem Haupt. Darüber möchte ich aber heute nicht sprechen, das ist nicht Thema. Insgesamt, wenn es um diese äußeren Formen geht, möchte ich noch einmal die ganze Sache zusammenfassen. Wir sollten auch in unserer äußeren Form des Betens einfach bedenken und darin auch zum Ausdruck bringen, mit wem wir es zu tun haben. Wir sprechen zu einem heiligen und gerechten Gott. Wir sprechen zu dem ewig Seienden, dem allmächtigen, allgegenwärtigen Gott. Wir sprechen nicht mit Nachbarn oder Freunden. Wir sprechen mit der höchsten Autorität, mit der höchsten Instanz dieses Universums. Und das sollte auch durchaus zum Ausdruck kommen dürfen, auch in äußeren Haltungen. Ja, für mich ist es sehr bedenklich, ja, wenn ich heute Gebetsformen sehe, wenn Brüder da beten mit den Pfoten im Bunker. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, ich habe schon Mühe, wenn Männer so predigen. Ja. Niemand von uns würde irgendwelchen maßgebenden Leuten so gegenübertreten. Ja? Das tut man nicht. Aber im Umgang mit unserem Gott, mit unserem Herrn, da meinen wir, die größte Freiheit zu haben. Bitte lasst uns bedenken, mit wem wir es zu tun haben. Und da auch in der äußeren Form einfach unseren Respekt, unsere Ehrfurcht zum Ausdruck bringen. Ein weiterer Aspekt, was das Beten anbetrifft, beten wie, auch das verwundert mich manchmal, ich habe mich gut entsinnen, wir hatten bei uns eine große Zusammenkunft in Philor und kamen zweimal nacheinander, kam der zu mir, der gleiche Bruder, aus den Altbundesländern, man denkt gar nicht, was die noch für uns lernen können, ja, wir mussten ja viel von ihnen lernen, aber es gibt Sachen, die können die auch von uns lernen, ja, der kam zu mir, völlig aus dem Häuschen, der war völlig von der Kette los, und sagte, das habe ich ja noch nie erlebt. Na, was hast du noch nie erlebt? Na, dieses donnernde, laute Amen der Brüder nach einem Gebet. Und ich sage, dann wird Zeit, dass du das hörst, dass du das lernst. Das geziemt sich, dass wir nach einem Gebet mit unserem Amen einfach deutlich bekunden, so sei es. Und da stehe ich dahinter. Und ich habe mir hier einen Bindestrich gemacht. Das spricht auch eindeutig gegen irgendwelche Kettengebete. Ja? Ich möchte herzlich bitten, auch wenn wir gemeinschaftlich beten, ob im Hauskreis oder in einer Gebetsversammlung, wir wollen das einfach darauf Acht haben und pflegen, dass jeder nach jedem Gebet deutlich Amen sagt und alle Beteiligten das ebenso tun. Es sei denn, ich kann mich mit dem, was da gebetet wurde, persönlich überhaupt nicht identifizieren. Solche Situationen, die gibt es durchaus. Ja? Aber grundsätzlich sollten wir mit einem deutlichen Amen, und das darf gehört werden, ja? Bei mir ist das extrem. Ich mache das aber nicht bewusst. Ich habe nur eine laute Klappe, ja? Ihr kennt mich mittlerweile. In Hamburg ist eine Gemeinde, wo ich über viele Jahre besuchsweise war, durch Baustellen in Hamburg. Da geschah bis heute immer das Gleiche. Wenn ich in der Woche in der Bibel- und Gebetsstunde war, dann kamen anschließend die lieben Brüder zu mir, wir kennen uns alle persönlich, und jedes Mal haben sie mich das Gleiche gefragt. Warum sagst du denn zu den Gebeten der Schwestern nicht Amen? Und ich habe dann immer zu meiner Bibel gegriffen und habe 1. Timotheus 2, Vers 8 gelesen, habe ihnen das vorgelesen, habe gesagt, meine lieben Brüder, der Text hat sich bei mir nicht geändert. Da steht immer noch das Gleiche. Ich will aber, dass die Männer beten. Und wenn in der Heiligen Schrift, wenn Paulus Männer, und in meiner alten Übersetzung steht da noch Weiber, jetzt habe ich eine etwas leicht revidierte, da steht schon Frauen, obwohl es da keine Überschriften gibt, ja. Wenn Paulus Männer schreibt oder Frauen schreibt, dann meint er nur die eine oder die andere Gruppe. Ja? Im Zusammenkommen als Gemeinde Jesu sind die Männer gerufen zu beten. Und könnt ihr euch vorstellen, da war natürlich das Gespräch dann schnell beendet. Ja? Ich habe nicht diskutiert. Bei mir steht nach wie vor das Gleiche. Die Männer beten. Und natürlich, mein Fehler war natürlich, wenn ich nicht Amen sage, fällt das auf. Ja? Aber ich möchte mich einfach ermuntern, mit einem lauten und deutlichen Amen einfach zu bekunden, ja, so sei es, da stehe ich dahinter. Beten wann? Nun, jeder hat ja irgendwo seinen Tagesablauf. Vom Herrn Jesus lesen wir mehrmals, ihr dürft gerne mal gerade das Lukas-Evangelium einfach mal lesen, von vorne bis hinten, das tut gut, mal fließend dieses Evangelium zu lesen. Dort lesen wir viel vom Gebetsleben des Herrn Jesus. Und im Allgemeinen lesen wir dort, dass der Herr Jesus in der Nacht, oder sprich früh morgens, sich irgendwo zurückzog, um zu beten. Ja? Um zu beten. Beten ist sicherlich an keine Zeit gebunden, aber wir brauchen in unserem Tagesablauf eine Zeit, die wir mit unserem Gott und Vater, mit unserem Herrn Jesus verbringen, wo wir beten. Und sicherlich ist es gut, bevor wir in den Tag starten, ja, zu beten. Sicherlich hat das ein Stück mit Selbstzucht zu tun. Ja? Man muss den Hintern halt früher aus der Molle heben. Ne? Man muss sich den Wecker mal früher stellen. Aber ich weiß das aus guter Erfahrung, das ist eine wohltuende Sache. Und du wirst die Zeit nicht vermissen. Vielleicht sollte man sowieso abends früher ins Bett gehen, kann ja sein. Ja? Der Herr Jesus tat das am frühen Morgen. Aber ich möchte ein alttestamentliches Wort lesen aus dem Psalm 119. Dort schreibt der Psalm 119, das steht zwar nicht darüber, aber der Psalm 119 wird König David zugeschrieben, und wer die davidischen Psalmen kennt, da wo das drüber steht, und den Stil kennt, dem zwingt sich das förmlich auf, das kann nur David geschrieben haben. Psalm 119 beschäftigt sich eigentlich durchgehend als Hauptthema mit dem Wort Gottes. Ja? Und ich möchte lesen Vers 147. Der Morgendämmerung bin ich zuvor gekommen und habe geschrien, auf dein Wort habe ich geharrt. Meine Augen sind den Nachtwachen zuvor gekommen, um zu sinnen über dein Wort. Ja, da haben wir diese beiden Dinge, ja? Beten, lehre mich glauben, Herr, lehre mich flehen. Damit beginnt der Tag, und der Tag beginnt mit im säkularen Bereich, da ist euch das allen klar, da beginnt der Tag auch mit der Nahrungsaufnahme. Aber der Tag beginnt auch mit der geistlichen Nahrungsaufnahme, mit dem Wort Gottes. Mit dem Wort Gottes. Eine zweite Sache, die ich in diesem Rahmen ansprechen möchte, die kommt zum Ausdruck beim Herrn Jesus. Ich habe hier als Überschrift Beten in der Einsamkeit oder Beten im Kämmerlein. In Lukas 5, Vers 16, dort lesen wir schlicht und einfach, ja, der Herr Jesus hatte Wunder getan, er hatte einen Aussätzigen geheilt. Und er lesen wir schlicht und einfach im Vers 16, er aber zog sich zurück und war in den Wüsteneien und betete. Und so haben wir, wenn wir die Evangelien lesen, immer wieder Situationen, wir lesen sogar so Formulierungen, die faszinieren mich. Wir lesen zum Beispiel, der Herr Jesus zog sich seiner Gewohnheit nach zurück auf den Ölberg. Wir lesen von ihm auch, dass er der Gewohnheit nach in die Synagoge ging, um zu lehren. Ja? Es gibt ja in unserem Leben, ja, meistens sprechen wir von schlechten Angewohnheiten, ja? Da haben wir alle reichlich, also ich mindestens. Ja? Aber es gibt auch gute, positive Gewohnheiten. Und das war eine Gewohnheit des Herrn Jesus, sich zurückzuziehen, um zu beten. Er hat die Einsamkeit gesucht, um zu beten. Und auch wir werden aufgefordert, im Matthäus-Evangelium in Kapitel 6, Vers 6, du aber, wenn du betest, so geh in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir vergelt. Das Gebet im Kämmerlein, so heißt es manchmal, ja, in der Einsamkeit, zurückgezogen. Ja, dieses ganz persönliche Gemeinschaft pflegen mit Gott Vater und Gott Sohn im Gebet. Ich möchte hier mal ein kurz anderes machen. Wir beklagen uns in unseren Zeugnissen oftmals über manche Kraftlosigkeit. Hat das vielleicht damit zu tun, dass nur noch wenige von uns wirklich aus dem Kämmerlein kommen, aus der Einsamkeit, aus der Gegenwart des Herrn kommen? Sind wir Leute, die beständig sein Angesicht suchen, die es gewohnt sind, die vertraut sind im Umgang, im Beten zu ihm? Liegt da vielleicht Grund und Ursache für manche Kraftlosigkeit in unseren Zeugnissen? Wer kommt noch unmittelbar aus der Gegenwart Gottes? Ich möchte noch ein paar andere Anrisse deutlich machen, die unser Glaubensleben betreffen in Verbindung zu Gebet. Gebet, Voraussetzung für geistliche Erkenntnis. Gebet, Voraussetzung für geistliche Erkenntnis. Ich möchte dazu ein paar Verse lesen aus dem Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 14. Ich habe das schon ansatzweise gelesen, ich möchte jetzt aber noch weiterlesen. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jede Familie in den Himmeln und auf der Erde benannt wird. Da haben wir uns über das Knien unterhalten. Damit er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist und im inneren Menschen, dass er Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr völlig zu erfassen vermögt mit allen Heiligen, welches die Breite und Länge und Höhe und Tiefe sei, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt sein mögt zu der ganzen Fülle Gottes. Um Gott zu verstehen, um die, ja, wie heißt es hier? Die Breite und Länge und Höhe und Tiefe seiner Liebe zu verstehen, braucht es Gebet. Ich werde oft gefragt, erst kürzlich fragte mich ein junger Bruder in Bezug auf Predigtvorbereitung. Das ist bei mir ein bisschen schwierig mit solchen Fragen, weil ich bin ja nicht so der Typ und der Macher, ja. Ich bin auch kein Bibelschullehrer. Es gibt sicherlich ein paar grundsätzliche Prinzipien wie die Predigtvorbereitung. Natürlich muss ich mit Gottes Wort vertraut sein und muss arbeiten, muss studieren. Aber ich persönlich komme immer mehr zu der Erkenntnis, dass es viel wichtiger ist, ich sage es mal auf meine Weise, für mich kniend die Bibel zu lesen. Das heißt, betend die Bibel zu lesen. kannst du dein Hirn anstrengen, wie du willst. Wir haben ein Lied in unserem Liederbuch, da heißt es in einer Strophe, denn unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis umhüllet, wenn nicht deines Geistes Hand es mit hellem Licht erfüllet. Und genau ist das ist unser Problem. Deins vielleicht nicht, aber meins schon. Ich bin mit Finsternis umhüllet. Ja? Unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis umhüllet, wenn nicht deines Geistes Hand uns mit hellem Licht erfüllet. Wir müssen kniend unsere Bibel lesen. Ich meine das jetzt nicht unbedingt wörtlich, ihr versteht mich. Ja? Betend unsere Bibel lesen. Und in diesem Zusammenhang lese ich auch noch einen Vers aus dem Jakobusbrief. Daran halte ich mich fest. Das tröstet mich. Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 5. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden. Weisheit von Gott, er erbitte sie von Gott. Das hat wieder mit Beten zu tun. Ein zweiter Anriss, ich habe das schon kurz erwähnt, Gebet verändert den Beter. Gebet verändert den Beter. Und ich sagte schon dieses Sprichwort, der Umgang prägt den Menschen. Ja? Oder ein anderes deutsches Sprichwort, sage mir, mit wem du umgehst und ich sage dir, wer du bist. Das ist übrigens sehr interessant. Eigentlich haben alle Sprichwörter ihren Hintergrund im Wort Gottes. Die haben alle ihren Hintergrund im Wort Gottes. Ja, der Umgang mit dem Herrn Jesus, der Umgang mit unserem Gott und Vater wird uns prägen, wird uns einen Stempel aufdrücken. Und ich kenne Brüder und Schwestern, die haben mir nie erzählt, wie lange oder wie viel sie beten. Aber ich erkenne sie als Beter. Weil das wird deutlich in dem, wie sie sich geben und wie sie sich mit Menschen umgehen und wie sie um Menschen bemüht sind. Dann erkenne ich ja, welche Gebetslisten manche Brüder und Schwestern haben. Und ich bin dankbar dafür, dass es viele Alte in unseren Reihen gibt, die oftmals die Zusammenkünfte nicht mehr besuchen können. Die beten. Die beten für die Gemeinde Jesu. Ich kenne Schwestern, die beten und die brauchen dafür mehrere Stunden. Wir sind eine Riesengemeinde. Die beten für jeden Einzelnen. Täglich. Mich fasziniert das einfach. Ich möchte einfach daraus lernen. Ich sagte, Gebet verändert den Beter. Ein neutestamentliches Beispiel, ein alttestamentliches Beispiel. Lukas, Evangelium, Kapitel 9, Vers 28 und 29. Wir sind auf dem Berg der Verklärung. Lukas 9, 28. Es geschah aber etwa 8 Tage nach diesen Worten, dass er Petrus, Johannes und Jakobus mitnahm, auf den Berg stieg, um zu beten. Und während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand weiß strahlend. Vers 32. Petrus aber und die bei ihm waren, waren vom Schlaf beschwert. Als sie aber völlig aufgewacht waren, sahen sie seine Herrlichkeit und die 2 Männer, die bei ihm standen. Und dazu noch ein alttestamentliches Wort aus dem 2. Buch Mose, Kapitel 34, Vers 29. Und das geschah, als Mose vom Berg Sinai herabstieg und die 2 Tafeln des Zeugnisses waren in der Hand Moses, als er vom Berg herabstieg. Da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Angesichts strahlte, weil er mit ihm geredet hatte. Und Aaron und alle Kinder Israel sahen Mose an und siehe, die Haut seines Angesichts strahlte und sie fürchteten sich, ihm nahe zu kommen. Und dann lesen wir im Vers 33, und Mose hörte auf, mit ihnen zu reden, er hatte eine Decke auf sein Angesicht gelegt. Vers 35 heißt es nochmal, und die Kinder Israel sahen das Angesicht Moses, dass die Haut des Angesichts Moses strahlte. Und Mose tat die Decke wieder auf sein Angesicht, bis er hineinging, um mit ihm zu reden. Gebet verändert den Beter. Auf dem Berg der Verklärung, da scheint es, dass ein Stück der Göttlichkeit der Majestät und Herrlichkeit des Herrn Jesus, die er aufgegeben hatte. Ja, wir haben uns daran erinnert. Philipper 2 kommt da zum Ausdruck, ja, da leuchtet etwas durch von der Majestät und Herrlichkeit und Pracht der Göttlichkeit des Herrn, unmittelbar nach seinem Beten. Hier im zweiten Buch Mose kommt Mose vom Berg Sinai und wir lesen, sein Angesicht war weiß leuchtend, wir lesen an anderer Stelle, das Volk ertrug es nicht. So war Mose gezeichnet von der Begegnung mit Gott. Das sind natürlich jetzt zwei sehr extreme Beispiele, aber ich bin zutiefst davon überzeugt, das Gebet verändert den Beter und es wird dich auch immer erstens ihm näher bringen. Du wirst einfach zufriedener und glücklicher werden in dem vertrauten Umgang mit ihm. Es wird dir abspürbar sein, dass du eine innige Beziehung zu Gott pflegst. Voraussetzung für erhörliches Beten. Wir beklagen manchmal, dass so wenig geschieht. Auf der anderen Seite, das ist das Paradoxum, aber wir sind Menschen. Auf der anderen Seite erleben wir oftmals, dass unser Gott über Bitten und Verstehen hinaus handelt und hilft. In uns, für uns oft unerklärlicherweise. Die Sabine hat mich vorhin gefragt, wie es meiner Mutter geht. Meine Mutter ist im letzten Jahr im August 16 Stufen kopfüber eine Treppe runtergestürzt. Schädelbasisbruch mit Einblutung, zweite Halswirbel gebrochen, siebte Brustwirbel gebrochen, linke Unterarm zweimal gebrochen, Handgelenk zertrümmert. Ich sehe sie noch liegen auf der Intensivstation in Zittau. Hab das nicht vergessen. Sie lag da wie aufgebahrt, mit so einem Kragen dran. Das Paradoxum war, dass die Frau immer noch gestrahlt hat und zu uns gesagt hat, meiner Schwester und mir, und zwar eigentlich mehr wie heulen als wie alles andere, ja, ich muss hier den Ärzten und den Schwestern ein bisschen Mut machen, die sind ja alle so traurig. Wenn ihr sie heute sehen würdet, dann würdet ihr nicht für möglich halten, was da mal war. Der Herr hat sich so mächtig erwiesen, dass man ihr das heute überhaupt nicht mehr abspürt. Wir erleben Gebetserfahrungen, die gehen über unseren Horizont heraus. Aber trotzdem verzagen wir immer wieder in neuen Nöten. Ich denke an, lies mal zu Hause den Psalm 145. Der Psalmist schreibt von den Taten, Großtaten, Machttaten, Wundertaten seines Gottes. Und schreibt davon, dass er sich daran erinnert, ja, was Gott Großes getan hat. Ich glaube, uns täte das gut, wenn wir uns immer wieder mal auch an die Macht und Großtaten unseres Gottes erinnern in unserem Leben oder in unserem Bekanntenkreis, wo wir einfach erlebt und erfahren haben, wie Gott über Bitten und Verstehen hinaus gehandelt hat. Ich möchte zwei Verse lesen aus dem Johannesevangelium Kapitel 15 unter der Überschrift Voraussetzung für erhörliches Beten. Vers 7, Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Vers 16. Ihr habt nicht mich auserwählt, sondern ich habe euch auserwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Damit um was irgend ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Hier haben wir einen unmittelbaren Zusammenhang. Voraussetzung für erhörliches Beten ist Gehorsam. Gehorsam gegenüber unserem Herrn Jesus, gegenüber Gott, Gehorsam gegenüber seinem Wort ist Voraussetzung zum erhörlichen Beten. Ich möchte jetzt ganz kurz noch etwas sagen zu, ja, beten wie in Bezug auf die einzelnen Dinge. Ich möchte das tun auf einer Grundlage des Wortes Gottes, nämlich im Philipperbrief. Den hatten wir schon mal, aber jetzt nicht Kapitel 2, sondern Kapitel 4. Dort finden wir ja ein Stück weit einen Fahrplan zu dem Beten wie. Seid um nichts besorgt, sondern in allem. Lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christus Jesus. Es gibt 4 Aspekte, die mit Beten zu tun haben, 4 Hauptgedanken, ja, des Wie beten. Einmal Anbetung. Wir haben gelesen, Matthäus 11, Vers 25, das Vorbild ist unser Herr. Matthäus 11, 25, zu jener Zeit hob Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und es Unmündigen offenbart hast. Der Sohn preist den Vater, der Sohn betet den Vater an. Ich habe uns erinnert an Philipper 2, die letzte Aussage, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Das war oberste Priorität für das Leben unseres Herrn Jesus auf dieser Erde, den Vater groß zu machen, den Vater zu verherrlichen, ihn zu anbeten. Der zweite Aspekt ist Dank. Ja, Dank der Gottes Liebeserweise einfach preist und groß macht. Ich habe uns eben erinnert, ja, in den Psalm 145 an die Taten, Machttaten, Großtaten, Wundertaten unseres Gottes. Dank, der den Vater groß macht und ihn preist. Und wir wollen auch, hier heißt es im Philipper 4, Vers 6, in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Immer sollte unser Beten von Danksagung geprägt sein. Ja, nun sind wir ja Menschen. Ich weiß nicht, vielleicht geht es dir anders. Ich frage mich manchmal, in welchem Verhältnis steht in meinem Gebetsleben Gebet und Flehen zum Danken. Ja, wir können sehr anhaltend, sehr intensiv flehen. Flehen meint ja nichts anderes als ja, etwas, ist eigentlich eine sehr intensive Sache. Ja, das hat mit Gebetskampf zu tun, etwas erbetteln, ja, um etwas ringen. Das können wir gut. Und wir erleben auch Gebetserfahrungen, Gebetserhörungen. Aber in welchem Verhältnis steht dazu unser aufrichtiger Dank? Der nächste Aspekt, der vierte Aspekt des Betens ist die Fürbitte. Das kann man ganz leicht erklären. Fürbitte, das ist Beten für andere oder für anderes. Da geht es über meine eigenen Bedürfnisse hinaus. Da geht es um den Bruder und die Schwester. Ja, ich meine das jetzt natürlich auch im geistlichen Sinne im Besonderen. Wir sind Familie Gottes. Wir sind Brüder und Schwestern in Christus. Für bitte für das Wohl anderer. Vielleicht auch das Beten und Flehen für den noch ungläubigen Verwandten. Oder das Beten und Flehen für eigene Kinder. Ich habe jetzt einen Amerikaner gelesen, der wirklich ernst zu nehmen ist, das ist ja nicht mit allen Amerikanern so, ja. Ein Amerikaner, der wirklich ernst zu nehmen ist, der hat eine Erhebung gemacht, war mir sehr interessant, Umfragen gestartet und kam zu dem Ergebnis, dass 85% der Kinder aus gläubigem Elternhaus, die sich irgendwo mal in der Welt verloren haben, eigene Wege gegangen sind, zurückkehren. Der Geist Gottes, ja, der Geist Gottes, der hat ja so ein paar sehr wesentliche Aufgaben in unserem Leben. Eine Aufgabe ist die, die sagte Herr Jesus persönlich, er wird euch alles lehren und an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und er hat wirklich rausgefunden durch Umfragen, dass 85% der Kinder gläubiger Eltern, dass das wirklich geschieht, dass der Geist Gottes das wachruft, das wieder lebendig macht, was sie einmal gelernt und gehört haben und sie zurückfinden. Das macht mir Mut in Bezug auf meinen eigenen Sohn. Das macht mir Mut, weiter zu beten, auch für Kinder anderer Gläubiger, die den Lauf der Welt liebgewonnen haben. Beten für andere oder für anderes, für das Werk des Herrn, in welcher Weise auch immer. Ich muss jetzt die Kurve kriegen. Ich habe keine Uhr, aber Bastian, der achtet auf mich liebevoll. Ja, zuerst eine Frage, die könnt ihr alle beantworten. Ja, was ist die Telefonnummer Gottes? 50 15. Psalm 50 15. Und rufe mich an am Tage der Bedrängnis, ich will dich erretten und du wirst mich verherrlichen. Das ist die sogenannte Telefonnummer Gottes, die wir einmal gelernt haben, schon in Kindestagen. Wir haben einen Gott, einen Herrn, der immer für dich zu sprechen ist. Und an ihn dürfen wir uns wenden. Und ich möchte in diesem Zusammenhang auch noch uns erinnern an ein neutestamentliches Wort aus dem Hebräerbrief Kapitel 4. Ich lese Vers 14. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen die Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Für mich ist das die Telefonnummer Gottes im Neuen Testament, ja. Ein wunderbares Wort. Wir haben einen Herrn, der war ganz Gott und ganz Mensch. Und der kann sich in jede unserer Notsituationen hineinversetzen. Der weiß um Schmerz. Der weiß um Leid. Der weiß sogar um Gottverlassenheit. Da haben wir keine Ahnung davon. In allem war er ganz Mensch, außer in Bezug auf Sünde. Da war er unantastbar. Wir haben einen Herrn, der Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten. Und wir dürfen vor dem Thron der Gnade erscheinen und Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Ein letztes Bibelwort aus dem Römerbrief Kapitel 8. Das macht mir Mut in Bezug auf Beten wie. Römer 8, Vers 26. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist. Denn er verwendet sich für Heilige gottgemäß. Vielleicht klingt das ein bisschen kompliziert. Ich versuche es mal ganz kurz runterzuholen. Der Heilige Geist tut Dolmetscherdienste für uns. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass deine und meine Gebete dort ankommen, wo sie hin sollen. Er verwendet sich für uns mit unaussprechlichen Seufzern. Ist das nicht ein Trost? Der Apostel Paulus schreibt im 1. Timotheusbrief, Kapitel 5, Vers 17, drei Wörter. Betet ohne Unterlass. Ja, mal so viel zum, wie lange beten, ja? Betet ohne Unterlass. Das spricht irgendwo von einer beständigen Beziehung. Ich lese zum Schluss ein Kinderlied. Eigentlich wollte ich das singen hier mit dem Basteln, aber das haben wir nicht mehr gepackt, das zu üben. Das ist ein schönes Lied. Nicht, weil wir Kinder sind. Wir sind keine Kinder mehr. Doch, Gottes Kinder. Ich kann mich gut entsinnen, wir hatten zu meiner Kindheit, Günther und Sabine, die wissen das, wir hatten einen Kinderonkel, der war spektakulär. Das war der Onkel Helmut. Ja, mindestens die Hälfte der jungen Leute in meinem Alter, kurz drüber und weiter runter, haben sich bei Onkel Helmut bekehrt. Ich habe mich gut entsinnen, eine Kinderevangelisation, da hat er mit uns dieses Lied gelernt. Ich habe dieses Lied lange gesucht. Das war in keinem unserer Liederbücher, aber ich bin fündig geworden. Dieses Lied ist überschrieben mit Das Zentralbüro. Das Zentralbüro ist offen alle Tag. Verbindung mit dem Himmel kann haben, wer da mag. Kostenloser Dienst der königlichen Lieb. Darum, wenn bedrückt du bist, schnell geh telefonieren. Wenn der Draht gebrochen und du hörst nicht mehr durch das Ungewitter die Stimmen von Jesus her, bete und vertraue völlig auf den Herrn, der in unserem Leiden ist, ein Tröster doch so gern. Wenn Versuchung, Sünd und Zweifel schleicht heran, Lass den Satan niemals in dein Herz hinein. Schnell telefonier, läute kräftig an. Jesus will befreien dich und bricht dir selbst die Bahn. Refrain: Telefon vom Himmel, oh, welch große Freude. Die Verbindung ist für mich da alle Zeit. Denn Gott, unser Vater, gibt zu seinem Thron jedem freien Zutritt durch das Himmelstelefon. Ein schlichtes, einfaches Kinderlied, aber es bringt eigentlich alles zum Ausdruck. Wir wollen aufstehen und beten. Herr, unser Gott, wir wollen dir herzlich danken für die Möglichkeit des Gebets. Wir wollen dir danken, dass du deinen Sohn gesandt hast, um die Brücke zu schlagen zu dir. Unsere Schuld und Sünde hat uns getrennt, aber du hast den Mittler gesandt, den Stellvertreter, der stellvertretend für unsere Schuld und Sünde gestorben ist. Wir danken dafür, Herr Jesus, dass du Mittler geworden bist. Und wir danken dir dafür, dass wir durch dich Verbindung haben zu einem heiligen und gerechten Gott, der uns heute Vater geworden ist. Wir danken dir für die Möglichkeit des Gebets. Danken dir, dass du zu jeder Zeit zu sprechen bist. Danken dir, dass wir von jedem Ort dich anrufen dürfen. Danken dir, dass wir uns bei dir bergen dürfen, dass wir dir alles sagen dürfen, was uns belastet, was uns Mühe macht, was wir nicht verstehen, worunter wir leiden. Herr, wir wünschen uns aber auch, dass wir dir immer wieder mit Respekt und Achtung entgegentreten, dass wir dir Dank entgegenbringen und Anbetung für das, was du getan hast, wie du bist, ein liebender und allmächtiger Gott. Und deine Liebe ging so weit, dass du den Sohn gabst. Du bist ein Gott, der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Herr, wir wollen das wiederholen, was wir gesungen haben. Herr, lehre uns flehen. Lehre uns beten. Auch die Jünger, die kommen einmal mit diesem Wunsch zu dir. Herr, lehre uns beten. Ja, das wünschen wir uns auch. Diese innige, beständige, dauernde Verbindung zu dir. Auch wir wünschen uns, geprägt zu werden von dem Umgang mit dir, von deiner Gegenwart. Herr Jesus, wir wollen dir die Ehre geben. Wir wollen dir herzlich danken für die Chance, für die Möglichkeit des Betens. Herr, wir danken dir auch für diesen Vormittag. Wir danken dir für dein Wort. Und wir möchten dich herzlich bitten, dass es Früchte trägt in unserem Leben. Dass wir wachsen in unserem Gebetsleben, dass es mehr und mehr Raum einnimmt. Und dass wir von daher mehr und mehr geprägt werden. Wir wollen uns auch für den Rest dieses Sonntags, für die vor uns liegende Arbeitswoche, dir und deiner treu sorgenden Gnade anbefehlen. Dir wollen wir die Ehre geben, dir, dem ewig seienden Gott, und dir, unserem Herrn Jesus Christus. Amen.